Gesund und geistreich, der Podcast des Healthy Campus der Universität Göttingen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gesund und geistreich. Wir sind wieder da, Sommersemester 2022. Der Podcast des Healthy Campus ist für euch wieder an den Start gegangen. Mein Kollege Arne sitzt mir zur Seite und ich, Josephine Jaspers. Wir beschäftigen uns wieder mit Mythen und Wahrheiten rund um das Thema Gesundheit und haben heute jemanden zu Gast, den ihr vielleicht sogar schon kennt aus alten Folgen. Ich gebe aber erstmal das Wort an Arne. Arne, du darfst auch nochmal Hallo sagen.
Ja, ich freue mich ganz besonders, dass wir wieder da sind, Josie, auch weil es ein Präsenzsemester ist und das heißt auch, dass wir hier wieder in Präsenz Podcasts aufnehmen können. Das ist ja schon mal eine deutliche Steigerung zu den Online-Strukturen, die wir vorher hatten. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder einsteigen mit einem doch, finde ich, ganz aktuellen Thema, nämlich die Thematik, was passiert eigentlich nach einer Corona-Infektion mit Sport, mit Bewegung, wie verhalte ich mich eigentlich danach? Denn, ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist, Josie, in meinem Umfeld hat, glaube ich, so fast jeder, den ich kenne, einmal Corona gehabt. Wie war es bei dir?
Ich bin ja bisher verschont geblieben, ne?
Ja,
klopf,
ich nicht.
Klopf, klopf.
Ja, aber in deinem Umfeld viele
ja,
dabei gewesen?
Ja, tatsächlich fast alle. Ich weiß noch nicht, warum ich verschont geblieben bin, aber es ja, bleibe stark.
Also ich habe so das Gefühl, Göttingen ist auf jeden Fall erstmal so bei den Studierenden weitestgehend durch mit der Corona-Infektion. So viele, wie wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten hatten, wir glaube ich vorher noch nie, gerade jetzt auch spezifisch in Göttingen. Insofern hochaktuelles Thema, wie gehe ich eigentlich mit so einer Corona-Infektion um? Wann kann ich wieder mit Sport, mit Bewegung starten? Wie intensiv darf die sein? Was sind die entsprechenden Tipps und Hinweise dazu? Und wir freuen uns, dass wir dafür wieder einen alten Bekannten hier vor die Mikros geholt haben, nämlich Professor Dr. Johannes Dahm. Er ist seines Zeichens Kardiologe und Sportmediziner mit eigener Praxis und eigenem Präventionsinstitut, nämlich dem Herzsportinstitut hier in Göttingen, angesiedelt am Jahnstadion. Kannst du gleich nochmal was dazu erzählen, wie es da weitergegangen ist? Darauf haben wir schon das letzte Mal hingewiesen, Johannes. Erstmal ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich.
Du bist ja nicht nur Kardiologe und ausgewiesener Experte im Sport. Du betreust auch die BG Göttingen. Ich glaube, da ist auch Corona schon weitestgehend durchgerauscht, so wie ich das in der Zeitung gelesen habe. Deine eigene Corona-Erfahrung, bist du noch verschont gewesen?
Nein, ich habe es richtig Wolle genommen.
Okay, jetzt
vor
auch in
vor vier Wochen, drei Wochen. Infektionsfähig wahrscheinlich über Schule. Kinder.
Ah, okay, Kinder.
Oder besser gesagt, noch junge Kinder. Das war während dieser Sportmedizinwoche. Mhm. Einer hatte seine dreijährige Tochter dabei. Die hat sich im Kinderclub Corona geholt. Also Omikron ist das ja jetzt nur noch. Und dann war die ganze Gruppe war dran.
Okay.
Und ich habe es richtig mit hohem Fieber auch richtig krank.
Okay. Bei mir war es ganz glimpflich. Ich war ganz glücklich. Ich habe es beim Skifahren mir geholt, so wie so viele. Ich glaube, Skifahren war die Corona-Schleuder Nummer eins in diesem Winter. Mich hat es ganz milde erwischt und trotzdem hatte ich, ehrlich gesagt, schon richtig Angst davor, hinterher wieder mit dem Sport zu starten. Woher kommt eigentlich diese Angst, Johannes? Hast du eine Erklärung dafür, warum uns das in der Gesellschaft, ist das ein mediales Ereignis oder ist die Angst vor Bewegung und Sport nach einer Corona-Infektion eigentlich berechtigt?
Also berechtigt ist sie sicherlich jetzt in der Vergangenheit. Ich meine, wir kennen den Coronavirus schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, als einen der, also der Grippeviren. Wir haben andere Grippeviren. Man denkt nur an die Schweinegrippe, die wir gehabt haben, andere Grippeviren. Und wir haben unter anderem auch Viren, die eine hohe Affinität für den Herzmuskel oder besser gesagt auch, das ist nicht nur immer der Herzmuskel, sondern auch immer das Herzsäckchen, also das Perikard ist auch immer mit betroffen, also für solche serösen Häute. Das ist auch immer dann, wenn er also dann dort andockt und eine Entzündung verursacht, ist das immer eine Perimyokarditis. Da sind eigentlich in der Vergangenheit sind Parvoviren oder Coxsackie A und B, die haben eine hohe myokardiale Affinität. Corona hat eigentlich keine hohe Affinität.
Man denkt ja, es ist ein Atem, also ein Virus, das vor allem die Atemwege belegt. Ist es dann eine Komorbidität, also ist das ein, sozusagen etwas, was damit zusammenhängt oder ist es, greift es auch die Gefäße wirklich an, das Coronavirus?
Ja, also die ursprüngliche Variante, die Wuhan oder die Beta- oder Delta-Variante, die hatte eine hohe, hat sich nicht besonders infektiös verbreitet, hatte aber eine hohe pathologische Präsenz oder Bedeutung. Das Problem ist, dass es andockt an einem Rezeptor. Das ist der sogenannte ACE2-Rezeptor. Und da hatte ich ja auch in dem letzten Podcast schon darauf hingewiesen. Der ACE2-Rezeptor, den haben eigentlich besonders viel Sportler. Das ist also eigentlich ein protektiver Rezeptor. Und da müsste man jetzt in der Folge logischerweise sagen, ja, da müssten doch Sportler besonders, wenn die diesen Rezeptor viel ausbilden, müssten besonders betroffen sein. Das ist nicht der Fall, weil diese Rezeptoren, die werden im ganzen Körper, werden die sozusagen ausgebildet. Dort kann Corona keine Krankheit verursachen, sondern Corona kann eigentlich nur an der Lunge, am Herzen, an der Niere, am Neurum, sprich an den Nerven, kann es eben Krankheit verursachen, insbesondere wenn es eben in einer entsprechenden Dosis vorhanden ist. Warum werden jetzt gerade bewegungsarme Diabetiker, also die sogenannten Risikopatienten oder Risikomenschen, warum werden die krank? Weil die sich wenig bewegen, haben die nicht im Körper viele ACE2, sondern haben nur ACE2 an Herz, Lunge, Neurum und an der Niere. Und deswegen kann dann jetzt diese Anzahl an Corona, die reinkommen, kann ganz speziell diese Organe angreifen, insbesondere wenn man eine hohe Dosis abbekommen hat. Das sind gerade die, die jetzt gerade in der Anfangsphase jetzt aus dem Skiurlaub in so einer Gondel oder beim Feiern in Ischgl eine hohe Dosis abbekommen haben, dann dringt es durch die Basalmembran, auch durch die Gefäße und verursacht dort ein Clotting.
Ist das auch der Grund, warum es so sehr unterschiedlich quasi ausfällt in den Symptomen? Das hat natürlich was mit dem Immunsystem zu tun, klar. Aber natürlich auch die Frage, wie viel dieser Rezeptoren habe ich eigentlich genetisch oder vielleicht aufgrund von Epigenetik, also eine Anpassung daraus. Ist das die Erklärung dafür?
Oder ich glaube persönlich, das hat man nie so richtig analysiert. Ich glaube persönlich, jemand, der mit 80 sich viel bewegt, ist weniger gefährdet gewesen bei Wuhan und Delta, als jemand mit 50, der übergewichtig und sich wenig bewegt. Das hat man nie getrennt versucht zu analysieren. Man hat ganz einfach den Cut beim Alter, weil man ganz einfach erfahrungsgemäß weiß, weil im Alter Bewegung immer beschwerlicher wird, dass also alte Menschen am meisten gefährdet sind. Also ich glaube persönlich, dass die sich wenig bewegt haben, Diabetes, hoher Blutdruck etc. am meisten gefährdet waren. Das ist aber alles nur, möchte ich mal sagen, und dann als zweites der Faktor die Viruslast. Das heißt also, wie viel Virus reinkommt, weil wir haben ja ein Immunsystem und dieses Immunsystem, das kommt noch dazu, ist besonders aktiv bei denen, die sich viel bewegen. Also wir nehmen jetzt mal einfach Kinder, die können kein Auto fahren, die sind auch nicht bewegungsarm im Regelfall. Die haben also ein sehr, sehr aktives Immunsystem, haben eigentlich Sportler auch. Wenn jetzt aber eine sehr, sehr große Dosis in irgendeiner Form reinkommt, dann ist selbst ein Sportler, dann ist der Punkt gekommen, wo das Immunsystem in der Anfangsphase doch das Rennen gegenüber der Viruslast sozusagen verliert. Dann teilen die sich und haben eine Übermacht. Und dann wird man auch wirklich richtig krank. Das ist jetzt alles bei Omikron nicht mehr der Fall. Omikron ist sehr infektiös. Also einer hier im Raum hat Omikron, dann
ist klar, die anderen kriegen es auch.
Dann haben es die anderen nicht. Und man kann sich kaum noch davor schützen, sicherlich mit einer Maske. Auch ein gewisser passiver Schutz. Aber wenn ich jetzt stundenlang in einem Raum bin, wo Omikron einer rauspustet, dann kriege ich es auch. Und deswegen haben wir ja jetzt auch diese hohe Durchseuchung an Omikron trotz geimpft sein.
Wir sprechen jetzt ja immer über die Infektion, also dass man theoretisch mit einem besseren Immunsystem als Sportler, als junge Person besser geschützt ist vor einer Infektion. Was mich jetzt aber in meinem sozialen Kreis, in meinem Freundeskreis auch immer viel beschäftigt, worüber wir uns viel Gedanken machen, sind ja auch Warnung ist vielleicht das falsche Wort, aber auch die Tipps, die mit rausgegeben werden mit einer Impfung oder mit einer Infektion. Zum Beispiel wurde mir gesagt bei meiner Impfung, dass ich jetzt über 3 Wochen keinen intensiven Sport betreiben sollte. Was ja irgendwie in mir auch eine Form von Angst auslöst, weil dann frage ich mich, warum? Ich fühle mich doch fit. Mein Körper reagiert nicht auf die Impfung. Wenn ich mich gut fühle, warum sollte ich keinen Sport machen? Und ich glaube, das sind so ein bisschen gerade die Mythen und die Ängste, die sich durch die Gesellschaft ziehen. Und da würde ich dich mal gerne fragen, was ist da dran? Warum soll man Postimpfung den Körper noch über so einen langen Zeitraum schonen? Ist das überhaupt der Fall? Wurde ich da falsch informiert?
Oder keine Erfahrung. Und sobald jemand etwas nicht weiß oder besser gesagt ein Arzt es nicht weiß, verbietet er erstmal. Verbieten ist einfacher als erlauben. Mhm. Weil wenn er erlaubt und es passiert was, jetzt rein theoretisch wäre er dran oder fühlt sich verantwortlich, also dann doch lieber verbieten. Ich versuche ja auch schon immer Ärzte, und das ist so meine Hauptaufgabe auch als Sportkardiologe, dass ich all denen, denen Bewegung verboten wurde, jetzt nicht nur in Verbindung mit Corona, sondern weil sie Herzgrunderkrankungen oder hohen Blutdruck oder Herzmuskelschwäche sowieso schon haben, denen das wieder auszureden und denen das wieder zu erlauben. Innerhalb der, möchte ich mal sagen, Möglichkeiten, die sie haben, und auch das Ganze so ermöglichen, dass sie gesund Bewegung haben. Und dann bin ich eigentlich besser als jedes Medikament. Diese 3 Wochen, die ist mir unbekannt. Also ich habe meine Jugendlichen, auch Auswahlspieler, auch BG-Spieler, nach der Impfung habe ich gesagt, heute und vielleicht morgen pausierst du mal und dann gehst du wieder zum Training, wenn irgendwas ist, wenn jemand. Und umso jünger, umso mehr ist es schon auch bei der Impfung zu einer leichten Mitreaktion des Perimyokards gekommen. Also ihr habt das alle gelesen, in Israel erst publiziert. Aber wir können das auch als diejenigen, die geimpft haben, können das nachvollziehen. Umso jünger derjenige ist, also 15, 14, 13-Jährige, hauptsächlich Männer, also junge männliche Erwachsene, haben nach der Impfung 1-2 Tage eine Mitreaktion, richtig mit Schmerzen im Brustraum, also so eine kleine Perimyokarditis, die sogar in MRTs eine gewisse, ja, objektiviert werden können, also in dieser Untersuchung im Kernspin, was aber keine Krankheitsrelevanz hat. Die Krankheitsrelevanz, da müssen wir uns vielleicht später nochmal drüber unterhalten, weil Corona ist nicht neu, ist viele Jahre, Jahrzehnte kennen wir das, und das ist auch mit der Grund, warum du es vielleicht nicht gehabt hast, weil du schon mal vor 8 Jahren meinetwegen eine Grippe gehabt hast, du erinnerst dich nicht mehr dran, es sei denn, du schreibst ja ganz genau auf, wann du was gehabt hast. Und das war vor 8 Jahren, war eine Corona-Infektion. Und dann hast du eine Kreuzimmunität gegenüber dem Coronavirus. Die hast du aber garantiert gegenüber jetzt selbst die Geimpften, die mit Wuhan geimpft sind. Wir haben ja jetzt Wuhan oder Delta-Impfstoff. Omikron sieht in der Oberflächenstruktur schon deutlich anders aus. Deswegen können Geimpfte sich auch wieder infizieren, aber scheinbar scheinst du dann vielleicht noch so eine gewisse Grundimmunität von einer vielleicht in der Vergangenheit liegenden Corona-Infektion zu haben. Das ist die wahrscheinlichste Ursache dafür, dass manche eben nicht krank werden.
Kannst du noch mal ganz kurz auf dieses Thema Herzmuskelentzündung eingehen? Was ist eigentlich die Gefahr, wenn ich eine Herzmuskelentzündung habe? Das ist ja schon eine zumindest potenzielle sozusagen Gefahr, die mit Erkältung, mit ja letztlich auch entsprechenden Atemwegserkrankungen irgendwie einhergehen kann, mit Entzündungserkrankungen. Was ist das Problem bei einer Herzmuskelentzündung? Warum ist die unbedingt zu vermeiden? Was ist das Risiko, was damit einhergeht?
Ja, also eben wie gesagt, wenn wir mal auf das, was medizinisch gesichert ist, zurückkommen, also auf Viren, die eine hohe Affinität haben für den Herzmuskel, dann am Herzmuskel und am Perikard sozusagen, am Herzsäckchen, mit einer Infektion verursachen, eine Reaktion, dann kann es im ungünstigsten Fall, kann es zu einer Viruspersistenz im Herzmuskel kommen. Das heißt also, die Entzündungsreaktion wird chronisch im Herzmuskel. Dabei kommt es dann, weil der Körper will immer alles reparieren. Du schneidest hier einen Finger und das muss irgendwie repariert werden, dann kriegst du auch eine Wunde. Wenn das im und auch eine Narbe bekommst du dann, und wenn diese Narbenbildung dann im Herzmuskel passiert, verliert das Herzmuskel an Funktionalität, also an kontraktiler Leistung. Ist wahrscheinlich,
weil sich vernarbtes Gewebe einfach nicht mehr kontrolliert.
Genau, okay. Genau. Und möchte ich mal sagen, im schlimmsten Fall ist das eine fulminante Reaktion. Das habe ich alles noch in meiner Zeit, als ich in Önhausen, wo wir auch transplantiert haben. Ich kann mich da bewusst an, so jetzt meinetwegen 17-jähriges Mädchen, Tennisspielerin, sogar Auswahlspielerin, die innerhalb von wenigen Wochen transplantiert wurde. Das ist aber eine Rarität. Was insgesamt auch mit einer Rolle spielt, ist natürlich Wir Ärzte, wir kriegen oft jetzt Patienten mit dem Vollbild einer Herzmuskelschwäche. Und dann fragen wir immer die möglichen Ursachen. Unter anderem wird dann immer gefragt, haben Sie jetzt in den letzten Jahren einen grippalen Infekt gehabt? Und da gibt es kaum jemand,
der Nein sagt.
Der Nein sagt. Ja. Und darauf, das ist keine Ursachenforschung. Genauso wird man auch sehr leicht, wird man dann stigmatisiert, wenn man sagt, trinken Sie Alkohol. Und wenn man jetzt regelmäßig ein Viertelglas Wein abends trinkt oder eine Mancherie, dann ist das nicht gleich eine alkoholische Kardiomyopathie. Also man muss so ein bisschen bei der Ursache, muss man so ein bisschen aufpassen. Wenn ich mich daran halte, an diese Herzmuskelschwächen, die wirklich dann mit Virus nachweist, also mit histologisch, sprich ich nehme ein Stück Myokard raus, untersuche das und ich sehe dann unter dem Mikroskop, unter dem Elektronenmikroskop die Viren, dann sind das fast immer durch die Bank Parvoviren, Coxsackie und sehr, sehr selten Coronaviren.
Okay.
Also insofern würde ich das, jetzt der Coronavirus, eben wie gesagt, den gibt es schon lange, aber diesen, den wir jetzt kennen, der hat es zu einer medialen Aufmerksamkeit geschafft. Und das ist die Hauptursache, weil wir haben auch schon, jetzt meinetwegen, ich kann mich bei Sportlern auch in den letzten 10 Jahren, habe ich sehr, sehr viele Fälle, die jetzt nach einer echten Virusgrippe, ich habe die nicht eruiert, ich kann jetzt nicht sagen, das war Corona oder Schweinegrippe oder sonst irgendwas, dass die dann jetzt zum Beispiel, ohne dass ich objektive Zeichen, sprich EKG-Veränderungen oder im Herz Echo-Veränderungen sehe, dass die mal einen Verlauf hatten über ein halbes Jahr und dann nach einem halben Jahr sagen, so jetzt geht's wieder. Mhm. Ja, also, jetzt kann ich wieder.
Es kann aber auch sein, dass wir Korrelation und Kausalität verwechseln, indem wir sagen, ich habe eine Grippe gehabt und deswegen glaube ich jetzt, dass die Herzmuskelentzündung oder was auch immer passiert, dann darauf zurückzuführen ist. Es kann aber auch nur sein, dass es einfach eine Korrelation ist. Die war einfach auch da, aber es gibt ganz andere Ursachen dafür.
Genau.
Okay.
Genau. Das heißt also, es wurde schon immer so ein bisschen, ich halte das schon immer für einen Mythos, dass man bei einer, jetzt meinetwegen Erkältung, das ist ja keine Grippe. Also da muss man eine Trennlinie ziehen. Bei einer Rhinitis, also dass die Nase mal verschnupft ist oder jetzt meinetwegen ein bisschen Bronchitis, dass man dann, wenn man dann sich bewegt, dass man sich dadurch eine Myokarditis holt, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Ich glaube schon, dass wenn man eine Virusgrippe hat, dass man sich dann nicht bewegen sollte. Das tut man aber auch nicht, weil man dann, eine Virusgrippe ist immer einhergehend mit Fieber, Gliederschmerzen, man kann sich gar nicht bewegen.
Da sagst du jetzt was, weil es gibt ja auch schon Corona-Erkrankungen, die symptomfrei verlaufen, was ja aber nicht heißt, dass der Virus nicht in dem Körper steckt. Und du hast ja eben schon von einem Mythos gesprochen. Wir sind ja hier quasi, um Mythen aufzudecken. Und ein Mythos, der sich sehr, sehr gefestigt hat, zumindest bei mir in den Kreisen, ist der Gedanke, wenn man irgendwo eine Entzündung im Körper hat und dann Sport treibt und quasi dadurch das Herz-Kreislauf-System in Schwung bringt, die Pumpe ordentlich fordert, dass die Gefahr besteht, dass diese Entzündung irgendwie zum Herzen wandert. Das ist jetzt die Laienansicht, quasi die mit einer Angst einhergeht. Weswegen man jetzt erstmal vorsichtig ist und sagt, alles klar, es könnte sein, dass irgendwo eine Entzündung in meinem Körper steckt. Ich möchte nicht, dass die weitergetragen wird. Was, also ist das überhaupt realistisch, diese Angst? Besteht die Gefahr?
Also der einzige Erklärungsmechanismus ist das sogenannte Open Window. Das heißt also, wenn du in den Leistungsbereich gehst, das ist jetzt Sport, physiologisch in dem Bereich, wo du anaerob unterwegs bist. Und in dem Bereich bist du jetzt nur beim 400-Meter-Lauf, bei den Ballsportarten. Du machst den Sprint nochmal, um das Tor zu schießen oder den Sprint in die Verteidigung, um jemanden, der ein Tor schießen will, zu verteidigen.
Also der Jogger, der normale Fitnesssportler kommt eigentlich nicht in
den Bereich. Kommt nicht in den, es sei denn, dass er extrem Intervalle, Intervalltraining, also hochintensives Intervalltraining macht. Und da, wo dieser Intervallbereich, der wird natürlich, da bist du zur außergewöhnlichen Leistung in der Lage, das ist unter Adrenalin, sprich deswegen werden Weltrekorde auch eigentlich nur bei Events und nicht im Training gelaufen, weil da gucken alle zu und so weiter. Und als zweites wird dabei natürlich auch, damit der Muskel, der dann wehtut, der anaerob werdende Muskel, und mit der Milchsäure, die sich da anhäuft, dass man das nicht, der Körper hat das eben so eingerichtet, dass dann auch vermehrt Cortison ausgeschüttet wird. Und dann ist die Schmerzwahrnehmung nicht so hoch. Deswegen ist ja auch Cortison ist ein Dopingmittel. Und dieses Cortison, rein theoretisch, kann die Immunresponse schwächen. Das war immer die Erklärungsmöglichkeit für das Open Window. In den letzten Jahren haben wir das Open Window, was in manchen Publikationen bis zu 84 Stunden andauern kann. Ich halte das für völlig falsch. Ich glaube, das Open Window ist nur sehr kurz und es ist eher zellulär, also über die zelluläre, über die T-Lymphozyten, T-Helferzellen vermittelt. Und es hält relativ kurz nur an. Ja, das ist nicht über 84 Stunden. Das ist der Mechanismus. Zweite Antwort auf deine Frage. Ich glaube persönlich, und das ist das Riesenproblem in der Praxis, was sich mir stellt. Die meisten hören sehr, sehr lange auf mit ihren sportlichen Aktivitäten. Du verlierst nach einer Woche, verlierst du schon so viel konditionelle Fähigkeit, eigentlich Ausdauerfähigkeiten, dass ganz einfach du, wenn du wieder in den Sport einsteigst, unten wieder einsteigen musst, wie ein Untrainierter. Und das bist du natürlich im Kopf, in deinem Selbstverständnis nicht gewohnt. Du gehst wieder los joggen oder du machst irgendetwas, was du gewohnt bist und kriegst viel früher natürlich dann Luftnot und dann denkst du, das wäre Covid oder das wäre Long-Covid oder was auch immer. Das ist die Differentialdiagnose, die sich mir immer stellt. Ist es der konditionelle Verlust einer 3-4-wöchigen Sportpause oder ist es tatsächlich eine, möchte ich mal sagen, Begleitreaktion des Covid-Virus am Herzen, also eine Post-Covid-Myokarditis. Ich meine, dass ich die sehr selten sehe. Also ich bleibe dabei, dass Covid keine hohe Affinität zum Herzmuskel hat.
Also würdest du auch so weit gehen, dass du sagst, die Angst dahingehend ist ein Stück weit übertrieben? Weil, also ich persönlich kann nur sagen, die Angst entsteht ja auch daher. Du hast vorhin schon gesprochen, dass eigentlich auch eine Herzmuskelentzündung mit Schmerzen einhergeht oder eine Herzbeutelentzündung.
Ja, wenn ein Herzbeutel betroffen ist, dann ist Schmerzen auch.
Genau,
ja.
Weil die Angst kommt, glaube ich, daher, dass natürlich auch solche Horrorgeschichten kursieren, dass eine Herzmuskelentzündung ein schleichender Prozess ist, den man nicht mitbekommt und dann von jetzt auf gleich das Licht ausgeht. Also ich glaube, das ist dieses Unkontrollierbare, wovor jetzt die Personen vielleicht auch insbesondere nach Covid, du hast gesagt, sehr medialisiert, man setzt sich mehr damit auseinander, Angst haben. Da würdest du sagen, die Angst müsste man theoretisch dann bei allen Virusinfektionen haben und das ist jetzt über Corona. Ja,
müsste man eigentlich haben. Mhm. Jeder Virus kann eine Myokarditis verursachen, dass plötzlich das Licht ausgeht in der Frühphase. Also jetzt nicht, dass das Herz wirklich erstmal auseinandergeht und in die Herzmuskelschwäche mit Wasser in der Lunge und so. Also die akute Gefährdung ist dann unter anderem auch, dass es seltenerweise auch zum plötzlichen Herztod über eine Rhythmusstörung führen kann. Sowas ist alles bekannt. Plötzlicher Herztod bei Sportlern. Das sind eben für ein Mini Anteil eben auch Virusmyokarditiden, so nennen wir das. Ja, das ist durchaus dann in dem Fall berechtigt. Also ich glaube ganz einfach, dass man jetzt nochmal zurück auf die Situation, ich glaube, dass kontrolliert Sport im Nicht-Leistungsbereich, dass das gesund und Aufrechterhaltung der Ausdauerfähigkeiten, dass das gesünder ist, als dass man völlig runterbrennt in seinen Ausdauerfähigkeiten und damit automatisch im normalen Leben unkontrolliert irgendwelche Spitzenleistungen hat. Ja, du willst den Bus noch kriegen, du willst noch schnell die Treppe hochlaufen bevor und dies und jenes, weil du hast dann ganz einfach weniger konditionelle Fähigkeiten und gehst dann unkontrolliert, auch mit einem zünftigen Streit oder was auch immer. Deswegen halte ich es für gesünder, kontrolliert mit einem Herzfrequenztracker eine Belastung, sich einer Belastung und das einfach austesten, sich der Belastung auszusetzen, nicht über eine gewisse Frequenz zu gehen und dann einfach mal ausprobieren, wie fühle ich mich dabei. Und wenn irgendwas anders ist, dann bitte zum Kardiologen oder zu mir, ja, zum Sportkardiologen. Zum Beispiel, was ein Hinweis darauf ist, wenn du insgesamt jetzt nach einem fieberhaften Omikron, also richtiger Grippe, wenn du merkst, dass dein Herz einfach tendenziell viel schneller schlägt, auch in Ruhe, dann sollten wir vielleicht mal darüber reden und sich das angucken, ob vielleicht das EKG ist schon sehr, hat eine hohe Aussagekraft, dass man allein schon mal ein EKG macht und das weiter beobachtet. Aber Vorsicht, wenn ich 4 Wochen nicht meine Sportart mache, geht die Herzfrequenz auch hoch, weil ich ganz einfach nicht mehr, das Herz bildet sich zurück, mein vormals vielleicht ausgebildetes Sportlerherz, was mir dann eine Ruhefrequenz von 50 besorgt oder 60, das kann dann eben, auch innerhalb von 4 Wochen ist das wieder ein normales Herz geworden und dann habe ich wieder eine Ruhefrequenz von 70. Aber an solchen Punkten mache ich das abhängig, wenn jemand 10 Tage oder 8 Tage nach einer Covid-Infektion ganz einfach bei sich selbst merkt, 10, 15 schneller in Ruhe als normal, dann würde ich schon vorsichtshalber mal ein EKG machen, um zu gucken, ob da eine Begleitreaktion. Sowas haben wir alles gesehen. Und dann würde ich denjenigen, die so eine Begleitreaktion am Herzen im EKG nachweisbar, die lasse ich dann auf gar keinen Fall in den Leistungsbereich gehen. Die lasse ich aber sehr wohl unterhalb des Leistungsbereichs, also im GA1, GA2-Bereich trainieren.
Ich kann das gut nachvollziehen, was du gerade erzählt hast. Ja, mir ist es ehrlich gesagt genauso gegangen. Ne? Ich habe auch aus so einer vermeintlichen Unsicherheit, Angst heraus, gut, ne? War nach dem Skifahren und so, da hat man vielleicht dann sowieso erstmal eine kleine Pause. Erstmal mit dem Training pausiert. Ich bin Jogger, ne? Gehe also regelmäßig laufen und habe genau das festgestellt, was du gesagt hast. Ne? Also man geht dann wieder laufen und fühlt sich aber irgendwie geschwächt. Natürlich aber nicht berücksichtigend, dass man eigentlich 4 Wochen lang keinen Sport gemacht hat und dann an sich selber denkt, oh, ist das jetzt eine Auswirkung von der Corona-Erkrankung oder ist das nicht eigentlich ein Effekt, ne, so wie du es gerade sagst, der auch aus dem Aussetzen von Trainingsprozessen und damit Trainingsreizen resultiert. Insofern finde ich das nochmal einen spannenden Hinweis von dir. Also wer moderat trainiert in Leistungsbereichen, die als allgemein als aerob gelten, also die durch Sauerstoffzufuhr der eigenen Atmung letztlich bewältigt werden können, der ist erstmal grundsätzlich in einem sichereren Bereich für alle, die mit leistungssportlichen, mit intensiven Trainingsprozessen befasst sind. Da würden wir den Rat aussprechen, sich auf jeden Fall nochmal vielleicht auch kardiologisch untersuchen zu lassen. Ich denke, das betrifft aber allerdings nicht die meisten, insbesondere nicht unsere HörerInnen, sondern die meisten werden im moderaten Bereich trainieren. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dann diese Tipps auch mit aufzunehmen. Können wir ganz kurz nochmal so ein bisschen auf dieses Thema Long-Covid eingehen? Es gibt ja so viele, die wirklich berichten, zumindest aus einer subjektiven Struktur, also ich bin noch nicht wieder fit, ich habe noch Atemprobleme, wenn ich Treppe hochgehe, fühle mich unkonzentriert, ich habe so das Problem, dass ich oft müde bin. Ist das auch eine Korrelationserfahrung, die vielleicht damit einhergeht? Ich habe das zwar gehabt, aber es kann ja auch sein, also ich will es mal andersrum formulieren, bei mir habe ich dann hinterher wieder gedacht, jetzt fühle ich mich müde, hat das was mit Corona zu tun? Dann habe ich mich mal kurz mal neben mich gestellt und gedacht, manchmal fühle ich mich auch sonst müde. Das hat ja vielleicht, also ist das vielleicht jetzt nur mein Bezug auf Corona, aber es hat gar nichts damit zu tun. Wie würdest du diese Long-Covid-Debatte einstufen, Johannes?
Also die Debatte, also ich habe das schon immer gehabt. Jetzt einfach nur mal als Beispiel. Corona kam auf, wir hatten noch keine Impfung. Und ich habe anschließend unglaublich viele Patienten gehabt, die ganz einfach zugenommen haben, nicht mehr so fit waren, höheren Blutdruck, weil dadurch, dass du nicht mehr so fit bist, hast du im normalen Leben dann höheren Blutdruck, weil du eben durch alltägliche Belastung schon bis an deine konditionellen Grenzen gehst. Und wenn man die dann fragt, warum, dann sagen die, ja, mein Studio hatte zu und das Schwimmbad hatte zu und ich habe mich gar nicht mehr bewegt. Und das war die eine Hälfte. Und die andere Hälfte, die hat so viel Sport wie nie gemacht zu Corona-Zeiten, weil alles andere, auch Grillpartys, alles ist ausgefallen. Man konnte nirgendwo mehr hingehen, keine Party, kein Essen gehen. Also, was habe ich gemacht? Ich bin gejoggt und so viel gejoggt wie nie oder Fahrrad gefahren. Das heißt also, ich glaube, die einen, die haben Sport nicht in sich, die nehmen Sport, weil der Arzt sagt, du musst dich bewegen, die haben einen Schweinehund, so wie wir alle, aber die haben einen sehr großen Schweinehund, jedenfalls haben die Sport für sich nicht entdeckt als Teil ihrer Lebensqualität. Und die nehmen dann diese Veränderungen, die nach einer Covid-Infektion da sind, dann als Anlass zu sagen, ich habe Long-Covid. Also die gibt es ganz sicher. Ja, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Es gibt aber auch wirklich Sportler, die das in sich tragen und ganz einfach eine längere Zeit wieder brauchen, um wieder sozusagen auf den alten Leistungsstand zu kommen. Insbesondere, wenn sowas wie neurologische Veränderungen, sprich es ist ja bekannt, dass es zum Beispiel den Geruchssinn und den Geschmackssinn zerstören kann, also neuronale Affinität. Und da kann ich mir schon vorstellen, das wissen wir auch, dass eine neuronale Zerstörung vielleicht auch sowas wie Antriebslosigkeit, Depressionen oder was auch immer verursachen kann. Man darf aber nicht vergessen, dass zum Beispiel Depressionen, habe ich gestern noch gehabt, dass zum Beispiel Depressionen auch effektiv durch Bewegung, man möchte jetzt nur an das, was wir, ich meine, wir gucken ja immer nur, das ist ja wie ein Eisberg, wir gucken ja nur das, was wir kennen, Endorphine, dass das so freigesetzt wird. Aber dass es eine Menge Prozesse darunter gibt, die auch dann sich günstig auf die Depression ausüben. Also so und so ist das zu werten. Also ich würde sagen, die, die wirklich ganz, ganz schwer klagen und das zum Anlass nehmen, die haben vielleicht auch insgesamt, haben die auch keine Lust mehr so zu arbeiten, möchten berentet werden und so nicht. Die gibt es darunter auch.
Ja. Dein Tipp wäre aber trotzdem zu sagen, selbst wer Long-Covid Symptome wahrnimmt, du hast gerade eine Abgeschlagenheit, ja, vielleicht eine gewisse Müdigkeit und Unkonzentriertheit, bei denen ist ein moderates Training durchaus geboten, aus einer kardiologischen Perspektive mit keinerlei sozusagen erstmal Risikofaktoren,
ja, zu beurteilen. Also ich mache das seit vielen Jahren, jetzt inzwischen 17 Jahren hier bei der BG. Da kann ich mir das gar nicht leisten, einen Patienten oder besser gesagt einen Spieler bei einer jetzt nicht Virusgrippe, sondern bei einer, was weiß ich, Rhinitis, Bronchitis, kann ich mir gar nicht leisten, den 14 Tage pausieren zu lassen. Dann hat er so viel konditionelle Fähigkeiten, der muss noch mal ins Trainingslager, der ist vor in 4, 6 Wochen nicht wieder auf dem Stand, wo er vorher war. Und ich habe in all den Jahren, in all den 16, 17 Jahren, habe ich mir die Spieler sehr genau angeguckt und habe die auch durchtrainieren lassen, wenn ich mir sicher bin, dass sie keine Virusgrippe oder sowas Ähnliches haben. Und dass sie dann auch wirklich pausieren müssen. Dann kontrolliert wieder ins Training zurück. Sprich, ich sage dann jetzt bei den BG-Spielern, jetzt erstmal unter Vermeidung des Leistungsbereichs, heißt so viel wie, die nehmen am Mannschaftstraining teil, nehmen die ganzen technischen, auch jetzt meinetwegen Schießen und so weiter, also irgendwelche Spielzüge. Aber die müssen jetzt nicht im Trainingsspiel bis in den Leistungsbereich gehen. Und damit fangen wir dann erst an, wenn ich dann das Gefühl habe und Sie selbst auch das Gefühl haben, so jetzt wird es wieder. Es ist aber nach wenigen Tagen so. Bei Patienten muss ich insgesamt sagen, wir kennen ja oder wir haben ja die Daten diesbezüglich, dass nicht nur der langanhaltende Sport, irgendwas Stupides, Laufen, eine halbe Stunde oder eine Stunde im Wald laufen, das ist ja für viele sehr abschreckend. Aber dass ich jetzt meinetwegen auch mit kurzen Belastungen, Seilchen springen, Bock springen oder Kraftschnelligkeit, irgendwas, was mir Spaß macht, dass ich damit schon genauso viel bewegen kann, als jetzt meinetwegen 3 Stunden irgendwo unterschwellig im niederschwelligen Bereich irgendwas Stupides zu machen. Das heißt also, ich glaube schon, dass das sehr heilsam ist und wirksam, wenn ich denen sage, es muss abwechslungsreich sein, es muss sich interessieren und es muss Spaß machen. Nicht? Und dann wird das ein Teil von dir und dann lasse ich die das auch machen. Und das halte ich für sinnvoller, als so lange zu pausieren.
Mhm. Ich bin ja mal da, um das so ein bisschen runterzubrechen und Anwendungsbeispiele auch für die Zuhörenden zu bieten. Und du hast jetzt eben gerade ein schönes Beispiel aus dem Training genannt. Ich glaube, das betrifft tatsächlich doch viele Studierende, jetzt auch im Amateurfußballsport, die sich jetzt nach Corona die Frage stellen, wie steige ich wieder ein? Und wenn ich das jetzt nur übersetze, was du gesagt hast quasi, dann ist eine moderate Trainingsteilnahme, Taktik, vielleicht auch ein bisschen Techniktraining, sobald man sich fit fühlt und auf sich selber hört, wieder total möglich. Das heißt, du hast ja gesagt, man soll so ein bisschen in sich hereinhören, vielleicht auch seine Herzfrequenz wahrnehmen, hat sich da was verändert oder nicht. Aber dass diese Belastungsspitzen, wie jetzt zum Beispiel Sprints in einem Spiel oder auch in einem Punktspiel, wie lange würdest du sagen, Belastungsspitzen sollte man eventuell nochmal ein bisschen zurückschieben oder auch ab dem Moment, wo man sich wieder gut fühlt?
Ab da, wo du dich wieder gut fühlst. Also da habe ich überhaupt nichts gegen. Also auch da nicht zu lange irgendwie warten, sondern wenn du dich gut fühlst, ruhig weitermachen. Also ich sehe da kein Problem.
Kannst du für diejenigen, die vielleicht doch unsicher sind, weil sie vielleicht denken, Mensch, bei mir ist es doch noch nicht so wie vorher, ich fühle mich noch nicht so richtig wohl, kannst du nur ganz kurz einen Tipp geben, was Was sind so Parameter, die ihr untersucht, an denen ihr feststellen könnt, ob da was im Argen ist? So gerade EKG schon gesagt.
Also das EKG ist also die Methode überhaupt und ist überall verfügbar, bei jedem Hausarzt eigentlich im Wesentlichen. Wenn da Auffälligkeiten sind, nehmen auch die Hausärzte sofort mit mir oder mit einem meiner Kollegen Kontakt auf. Nicht? Sicherlich habe ich Spezialkenntnisse als Sportkardiologe in dem Bereich, aber dann nehmen die auch sofort Kontakt auf. Also das ist eine Methode, die ich für absolut sicher. Zum Beispiel jetzt bei mir selbst, obwohl ich die immer um mich herum verfügbar habe. Ich habe nach meiner Omikron, ich hatte Hochfieber 2 Tage, habe das auch kaum runtergekriegt. Ich habe eigentlich 2 Tage später bin ich wieder mit dem Hund. Dann bin ich langsam, habe auch wieder angefangen am nächsten Tag auch wieder langsam zu traben, dann ein bisschen schneller zu traben. Nach einer Woche saß ich wieder auf dem Fahrrad, erstmal 30, 40 Kilometer. Und nach 10 Tagen habe ich meine erste 100-Kilometer-Runde gedreht, obwohl ich mir sicherlich auch, aber ich habe noch nicht mal ein EKG bei mir gemacht. Kann natürlich sein, dass ich EKG-Veränderungen habe, vielleicht war das auch unvernünftig, aber ich habe mich gut gefühlt, alles gut.
Kannst du noch ganz kurz zum Schluss nochmal sagen, was machst du in deinem neuen Institut eigentlich im Jahnstadion? Wo kann ich mich kardiologisch von dir beraten lassen? Was sind eure Leistungen und für wen sind die gedacht?
Ja, man muss insgesamt sagen, Sport ohne Risiko. Ne? Nicht jeder ist ja mit Sport groß geworden. Manche verlieren dann auch den Bezug. Jetzt meinetwegen, man denkt nur an Familie und Beruf, vereinnahmt ein. Und dann jetzt meinetwegen mit 35, mit 40 möchte ich wieder in den Sport zurückfinden und mache mir natürlich dann Gedanken, möglicherweise, dass ich ein Risiko habe. Und das ist auch berechtigt. Ich meine, wir haben dieses Jahr viele Fälle gehabt, Eriksen, oder letztes Jahr, wir haben den Rennradfahrer, plötzlicher Herztod. Also das möchte man gar nicht machen. Ich habe jetzt auch darüber publiziert und habe mich jetzt auch nochmal systematisch damit auseinandergesetzt. Und sagen wir mal, es macht schon eine Menge Sinn. Und für mich eigentlich war das gar nicht so bekannt, aber die fast alle Krankenkassen, auch die normalen gesetzlichen Krankenkassen, räumen ab dem 35. Lebensjahr alle 2 Jahre jemanden eine Sportvorsorgeuntersuchung. Bei einem Sportkardiologen, bei einem Sportmediziner. Was mache ich da? Ich mache ein EKG, weil das eben für mich die beste Methode ist. Ich mache ein Belastungs-EKG. Ich mache ein Echokardiogramm. Da aber ab dem 25. Lebensjahr die Aderverkalkung, sprich Herzinfarkt, als wichtigste Ursache des plötzlichen Herztods einfach die Rolle überhaupt spielt, gucke ich mir auch häufig Gefäße. Derjenige soll mit Laborwerten möglichst, wenn die schon mal abgenommen wurden, da vor allen Dingen Cholesterine, weil da sehe ich die Genetik dran, soll dann vorbeikommen. Dann gucke ich mir natürlich ganz genau, wie sieht die Ernährung aus, wie sieht das so von der Fettverteilung. Ich gucke mir auch dann, wenn schon eine Menge daneben gelaufen ist, jetzt meinetwegen eine Fettleber oder viszerales Fett, Bauchentwicklung, also sowas alles, das erörtern wir. Und ich habe ganz einfach im Gegensatz zur Praxis, habe ich da pro Aspiranten oder pro Klienten habe ich ganz einfach 1,5 Stunden Zeit. Wenn wir das EKG schon angelegt haben, dann gehen wir auch raus. Manche wollen auf die Radsportbahn, möchten auch einen Laktattest haben oder einen Nierstest, wo wir die anaeroben Schwellen also ganz genau austesten oder ins Rund des Jahnstadions oder wir gehen aufs Laufband Inside jetzt im Winter oder aufs Ergometer oder auf das eigene Fahrrad. Ich habe da auch Trexel. Das heißt also, 3 Fliegen mit einer Klappe. So ein bisschen Risikostratifizierung hinsichtlich der vordergründigen Todesursache in Deutschland. Herzinfarkt etc., Gefäßkrankheiten. Dann als zweites die anaeroben Schwellen bestimmen, jetzt mit dem Laktattest oder auch ohne. Ich kann das auch mit dem normalen Belastungs-EKG, Blutdruckkontrolle und natürlich dann Ernährung, sodass das Ganze erstmal rund läuft. Als zweites versuche ich, die natürlich auch mitzunehmen. Sehr, sehr viele, gerade hier in dieser Gegend, weil das ja so eine schöne Rennradgegend ist und Triathlon-Gegend, denken, sie wären konditionell gut, aber verwechseln Kondition mit Ausdauerfähigkeit und sind also athletisch vom Athletik, also von ihrer Kondition, hundsmiserabel. Hamstrings verkürzt, die kriegen keine Kniebeuge mehr hin. Und da versuche ich natürlich auch verletzungspräventiv auf die einzuwirken mit, sagen wir mal, minimalen Übungen, um jetzt diese Disbalancen, weil wenn du immer nur auf dem Fahrrad sitzt oder immer nur läufst, dann hast du Disbalancen. Und ich meine, ihr kümmert euch ja noch besser darum. Und ich arbeite da natürlich auch mit Personal Sport zusammen. Ich arbeite oder hätte auch oder würde auch oder habe auch mit euch sehr eng zusammengearbeitet, weil ihr habt da ganz einfach noch viel, viel mehr Ahnung davon.
Wobei Frieda Uflacker, glaube ich, ne, Personal Sports ist einer der Experten für das Thema in Göttingen. Das kann man, glaube ich, nicht ansprechen. Insofern, da seid ihr gut aufgehoben. Wie kann man euch erreichen, wenn ich da Interesse dran habe? Was ist die E-Mail, die Homepage?
Die Homepage ist herzsport-institut.de oder sportkardiologie-göttingen.de. Und dann eine Terminabsprache oder irgendwie Kontakt mit mir aufnehmen über WhatsApp. Das ist so eine Business-WhatsApp, kriegst relativ schnell Antwort.
Also diesen Tipp für alle, die sich unsicher sind, wie sie zukünftig mit dem Training umgehen wollen, die nochmal ein Check-up haben wollen oder vielleicht auch ihre persönlichen Leistungsgrenzen nochmal definieren wollen, für die sei dieser Tipp an dieser Stelle wirklich ganz herzlich empfohlen. Ich glaube, das ist ein tolles Angebot, was Göttingen auch nochmal erweitert um eine ganz wesentliche Komponente, nämlich auch letztlich eine Leistungsdiagnostik und all das, was da drumherum ist. Und das gilt natürlich auch für die, die sich unsicher sind, ob infolge einer Corona-Infektion dann doch noch irgendwas abzuklären gilt. Johannes, ich nehme mit, Sport ist eigentlich immer noch das Beste, was es gibt zur Prävention von solchen Erkrankungen. Und es schadet auch gerade im moderaten Bereich nicht, diese Aktivitäten auch im Zuge oder zumindest nach einer Erkrankung, wenn man sich wieder fit fühlt, wenn man das Gefühl hat, auch der Ruhepuls ist wieder normal, dann auch fortzusetzen. Insofern vielleicht weniger Angst, weniger Unsicherheit entwickeln, mehr Selbstvertrauen. Und wer dann doch unsicher ist, dem sei eben doch nochmal ein Check-up beim Kardiologen oder im Zweifel auch beim Hausarzt, glaube ich, zu empfehlen. An dieser Stelle erstmal ganz vielen Dank an dich. Klasse, dass du wieder dabei warst. Ich habe wieder viel gelernt heute. Freue mich, dass wir gerade jetzt in diesen wirklich sehr strengen Zeiten mit vielen Corona-Infektionen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen könnten. Und übergebe natürlich wieder zum Schluss zu Josie, die wie immer unsere letzten Worte sprechen wird. Josie.
Ja, ich kann tatsächlich wieder ein Fazit anwenden, was wir schon in vielen Podcasts zum Ende gebracht haben. Und zwar, hört euch selber zu, schenkt eurem Körper Aufmerksamkeit und dann weiß man auch, was das Richtige ist. Das heißt, wenn ihr eure Herzfrequenz mal mehr Aufmerksamkeit schenkt als sonst vielleicht, dann findet ihr auch schnell heraus, ob ihr über den moderaten Sport schon wieder hinausgehen dürft. Wir hoffen, dass wir euch dahingehend ein bisschen die Angst nehmen konnten. Mir wurde auf jeden Fall ein Stück weit die Angst genommen. Also ich fand es sehr interessant. Vielen Dank dafür, Johannes. Ansonsten hoffen wir natürlich auch, dass diejenigen, die von euch gesund sind, gesund bleiben und alle, die schon erkrankt sind, wieder ganz steil auf dem Weg der Besserung sind und vielleicht wieder zum Ursprungsleistungsniveau schnell zurückkehren können. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne. Wir leiten das immer gerne an die Experten weiter. Aber Johannes hat auch selbst schon gesagt, er ist via WhatsApp erreichbar. Also da habt ihr auch den kurzen Weg für direkte Fragen. Ansonsten vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.